ich möchte abnehmen, ein paar Kilo.
Hä, du bist doch total schlank, Stefan. Wo willst denn du abnehmen?
Das war mal so. Gehst du denn alle 3 Monate, wie vorgesehen, zum Diabetes-Check?
Nein.
Zu deiner Diabetologin oder Diabetologin?
Nein, du?
Ja.
Ich bin ein lebensfroher Mensch. Ich habe viele Freunde. Ich mache gern Sport. Ich habe 2 Kinder. Muss ich da jetzt noch jeden Tag und auf jede Geschäftsreise meine Tüte Leinsamen und meine Tüte Hanfsamen und meine Tüte Probiotika und mein Päckchen Supplements und meine Akazienfaser und meine Hülsenfrüchte? Also ich finde, irgendwann ist das noch sympathisch.
Candy Diaries.
Der einzig wahre Diabetes-Podcast für alle, die den Diabetes nicht zu ernst nehmen.
Aber trotzdem gute Werte haben wollen.
Mit Laura Karasek
und Stefan Seiler.
Ein frohes neues Jahr. Wünschen euch eure Candy Diaries, Spezialisten, Freunde, Stefan und Lauri. Stevie und Lauri, Happy New Year.
Happy New Year. Ja, wir sind zurück. Schönes neues Jahr, Laura. Schönes neues Jahr, liebe Candies.
Mhm.
2026 hat begonnen. Der Blutzucker steigt. Und fällt.
Die Stimmung die auch.
Richtig. Und wir haben uns heute einiges vorgenommen. Wir möchten heute über unsere Vorsätze sprechen und über Vorsätze, die in der Diabetes-Community so gang und gäbe sind.
Und kursieren. Wir möchten sie auch bewerten.
Richtig.
Wir möchten mal gucken, welcher Vorsatz bringt denn was? Seid ihr überhaupt Fans von Vorsätzen? Es ist ja so, dass sich ganz viele Menschen zum neuen Jahr irgendwas vornehmen. Ist das schon zum Scheitern verurteilt? Oder ist das wichtig, dass man zumindest, weiß ich nicht, versucht, 60% seiner Ziele zu erreichen? Wie steil und gewagt müssen diese Vorsätze sein? Und hoffentlich haben sie auch immer etwas mit unserer Gesundheit zu tun, weil gerade für uns Candies und Menschen mit Diabetes ist es natürlich doch auch für alles andere im Leben und die Lebensqualität wichtig, dass man da das ein oder andere einhält. Stefan, jetzt mal aber die erste Frage, bevor ich zu den Vorsätzen komme. Wie ist dein Zucker?
Mein Zucker ist, Moment, 75 Milligramm pro Deziliter. Ich glaube, es sind so um die 4 Millimol pro Liter. Ja, 75, Tendenz fallend.
Bisschen niedrig, ne?
Mm-hmm.
Ist ja schon schwindelig.
Ich habe aber gerade eben auch schon Traumzucker zu mir genommen und 1-2 Kekse genascht. Mal schauen, wie sich das jetzt so entwickeln wird. Ihr werdet es hier mitbekommen.
Also wie ihr mitbekommt, ist auf jeden Fall Stefans Vorsatz nicht, in diesem Jahr keinen Zucker mehr zu essen. mein Zucker ist dafür 255.
Okay, das ist 255, lass mich kurz rechnen, so um die 14 Millimol pro Liter.
Ja, das ist zu hoch.
Das ist zu hoch. Tendenz nach oben, nach unten, zur Seite.
Ich verstehe auch gar nicht, es geht gar nicht runter schon wieder seit einer Stunde. Ich war von einer Stunde noch bei, jetzt geht es einfach geradeaus.
Na gut, ja gut.
Hm, schade eigentlich.
Hast du vielleicht zu viel genascht zum Jahresanfang? Hast du dich noch nicht mit der Januar-Diät beschäftigt, die jetzt alle machen?
Ich habe, Diäten weiß ich immer nicht. Da werden wir auch noch zukommen.
Ja.
Vielleicht sagen wir erstmal, hast du denn überhaupt Vorsätze für das neue Jahr? Und wenn ja, welche sind es und haben sie was mit Diabetes zu tun?
Ja, ich habe jede Menge Vorsätze. Und weil die Liste so lang ist, beschränke ich mich jetzt wirklich nur auf die, die mit Diabetes zu tun haben. Ich mag es, mir Vorsätze vorzunehmen. Und da gibt es so 2 Demarkationslinien im Jahr. Das eine ist der Jahresanfang und die andere Demarkationslinie ist immer die Zeit nach dem großen Sommerurlaub. Das teilt für mich so das ganze Jahr in 2 Hälften. Da bin ich immer voller Motivation, voller Ideen, was ich alles verbessern könnte, um dann 2 Wochen später festzustellen, dass sich das dann doch nicht alles so erfüllt. Aber dieses Jahr, Laura, dieses Jahr wird alles anders. Dieses Jahr werde ich mich, wegen dieses Drucks natürlich jetzt auch, weil ich jetzt ja mit dir drüber rede und du mich kontrollieren wirst, werde ich bestimmt Gas geben und versuchen, all meine Vorsätze umzusetzen. Wie geht's dir?
Ich habe die letzten Jahre schon einige meiner Vorsätze umgesetzt. Die hatten aber meist etwas mit meinem Ausbildungsstatus zu tun. Also vor 2 Jahren habe ich gesagt, ich möchte wieder ein Instrument spielen. Ich habe früher jahrelang Klavier gespielt, dann habe ich wirklich wieder mit Klavierunterricht angefangen. Ich habe dann eine Zeit lang auch Tanzunterricht genommen, weil ich mir das vorgenommen hatte. Das hat dann aber aufgrund auch von zeitlichen Aspekten und dadurch, dass mein Tanzlehrer leider weggezogen ist, nicht mehr geklappt. Und ich habe mir dann keinen neuen gesucht und bin auch so viel unterwegs. Und das ist immer so ein bisschen blöd, wenn man montags einen Termin hat und man ist die Hälfte aller Montage in Köln, München oder Berlin, weil man dreht oder so. Und ich habe mir aber auch vorgenommen, Gesangsunterricht zu nehmen. Das habe ich auch erfüllt. Und jetzt möchte ich dieses Jahr mal etwas mehr mich um meine Gesundheit kümmern. Deswegen ist mein Vorsatz vor allem, meinen Diabetes etwas ernster zu nehmen. Und beispielsweise haben wir hier im Rahmen dieses Podcasts ja festgestellt, dass ich diese Gluco-App überhaupt nicht habe. Ich habe zwar eine App, die mir die Zuckerwerte zeigt, also die, mein Sensor ist mit dieser App verbunden und ich sehe immer meine Zuckerwerte. Ich sehe allerdings nicht, wann sind die wie im Zielbereich und ich kriege keinen Jahresdurchschnitt oder Monatsdurchschnitt oder so. Da muss ich einfach etwas weniger nachlässig sein und mich auch mal darum kümmern, diese App zu nutzen. Vielleicht auch doch mal häufiger mit meiner tollen Diabetologin sprechen, die übrigens auch mal als Gast in diesen Podcast kommen würde. Sie ist nämlich Diabetologin und hat selbst Diabetes und ist eine ganz tolle Ärztin. Liebe Grüße gehen raus an Luisa von
Limpo. Ja, liebe Grüße.
Und ich melde mich viel zu selten bei ihr, weil das ist ein Verdrängungsding. Also für mich ist der Kontakt und die doch etwas genauere Überwachung, Monitoring, Zuckerwerte, HbA1c, aber auch natürlich Nierenwerte, also alles, was damit einhergeht, wobei ich das Ende letzten Jahres gemacht habe, ein großes Labor und so, großes Blutbild. Also einfach etwas gründlicher werden im Monitoring, weil ich glaube, dass einem das doch einiges bringt und man nicht immer verdrängen kann.
Machst du denn deine Arzttermine so auf den letzten Drücker? Nimmst du die alle ernst oder rutscht denn auch mal was durch? Augen, Füße, Nieren.
Also Füße mache ich fast nie. Augen rutscht mir super oft durch, habe ich aber 2025 immerhin dran gedacht.
Lustiger Satz, Füße rutscht mir durch.
Machst du das immer?
Ja, ich eigentlich ja, aber ich merke, dass ich da unterschiedlich hinterher bin. Bei den Füßen finde ich das sogar toll, weil ich mag das, wenn diese Stimmgabel an den Fuß gehalten wird beim Arzt. Mhm. Das ist ein tolles Gefühl und es macht mir wirklich Spaß und ich habe auch eine relativ gute Durchblutung in den Füßen, deshalb spüre ich das und man weiß auch, das ist so ein Quick Win, wie man sagt. Da geht es mir danach auf jeden Fall besser und ich habe den Eindruck, ich kann jetzt alle beeindrucken, weil ich noch was spüre. Aber bei den Augen, beim Augenarzt, das verschleppe ich, da habe ich keine Lust drauf und wenn ich hingehe, habe ich auch wirklich immer Sorge, dass er irgendwas sieht oder findet, dass ich meine Sehfähigkeiten verschlechtert hat. Und das nehme ich dann manchmal nicht so ernst. Ich war auch einmal, habe ich es einmal verpasst. Es kann sogar sein. Letztes Jahr, 2025, habe ich es gemacht. Es lief auch alles gut. Die Werte waren dann auch gut. Aber ich hatte richtige Scheu, dahin zu gehen. Hast du auch so einen Arzt, wo du gar keinen Bock drauf hast, auf eine Untersuchung?
Ja, also auch Augenarzt. Ich finde immer dieses Weittropfen, es nervt auch. Man sitzt da, diese Tropfen brennen ja auch.
Ja, richtig.
Dann sitzt man da, muss warten. Also man weiß, der Termin dauert auch, weil man eben doch, bis das sich weitet, dann sitzt man da rum. Ich versuche immer, meine Ärzte mir relativ nah in meiner Umgebung zu legen, dass die Hürde nicht so groß ist, dass der Weg dorthin schon so weit ist, dass ich irgendwie denke, oh, jetzt bin ich eine Stunde durch die Stadt unterwegs, nur für diesen Augenarzttermin.
Aber wie, ziehst du dann um dafür? Um näher beim Arzt zu sein, oder was?
Zu meinen Ärzten hinterher. Nein, meine Augenärztin ist relativ nah, Gott sei Dank. Insofern bin ich da gar nicht mehr so nachlässig. Ich habe das ein paar Jahre mal, glaube ich, gar nicht gemacht. Ich hatte auch schon leichte Veränderungen, also so kleine Blutungen, aber nicht schlimm. Und die sind jetzt auch wieder rückläufig gewesen. Hast du gar nichts? Also deine Augen sehen aus wie die eines Nicht-Diabetikers?
Bisher nicht. Also die Sehstärke verändert sich so ein bisschen. Also wird langsam auch weitsichtiger, aber es gibt offenbar jetzt nichts in diesem berühmten Augenhintergrund. Keine Retinopathie, keine Nervenschäden, so viel ich weiß. Und da bin ich auch sehr happy. Aber das ist wirklich so eine große Urangst von mir, dass irgendwas mit meinen Augen sein könnte. Als Journalist und als lebensbejahender Mensch ist mir das, was ich zu sehen bekomme, schon sehr wichtig.
Augen, Nieren, Füße, das war auch immer so dieses... Ja, man hat einfach wahnsinnige Angst davor, nicht mehr sehen zu können. Und trotzdem ist es aber so, dass ja auch heute gesagt wird, noch anders als zu der Zeit, als wir die Diagnose bekamen, ja, da kann man auch was machen und das kann man inzwischen so und so behandeln und lasern. Und natürlich das Erste, was hilft, ist sofort den HbA1c einfach zu senken. Man weiß aber auch, das sage ich dir jetzt, weil, also ich will keine Fehlinformationen hier verbreiten. Bitte korrigiert uns, liebe Candys, liebe Ärztinnen und Ärzte, aber Unterzuckerungen sind genauso schädlich wie Überzuckerungen also sind auf jeden Fall auch schädlich. Und das hat man, als ich es bekam, hieß es immer nur, bloß keine hohen Zuckerwerte haben. Das geht auf den Augenhintergrund. Inzwischen weiß man aber wohl, dass auch Unterzuckerungen auf die Augen gehen können. Hast du das noch nie gehört?
Ich habe es schon mal gehört. Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber geredet. Aber das ist so eine unangenehme Wahrheit, denn ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe in meinem Leben als Diabetiker häufig so an der Unterzuckergrenze gesurft und manchmal auch bin ich dann noch tiefer gesackt. Und ich will mir gar nicht vorstellen, welche Schäden das jetzt schon bewirkt haben könnte.
Aber du bist doch clean, du warst doch beim Augenarzt.
Ja, richtig. Aber hast du nicht die Sorge, dass eines Tages dann doch das große Erwachen kommt und so, dass dann irgendwie alles auf einmal kommt, so im Sinne von, ja, hier kein Gefühl mehr in den Füßen, kein Gefühl mehr in den
Niere weg, Augen
du
weg.
Impotent und blind, Laura. Hast du davor Angst, vor Impotenz?
Ich kann ja nicht impotent sein, oder? Als Frau. Ich bin immer horny. Ich habe immer Bock. Was ist los mit dir? Nein, aber ich habe meine Niere, lasse ich schon regelmäßig checken. Halt nur diesen, ist da Zucker im Urin, ist da Eiweiß drin, glaube ich, das testet man immer.
Ja.
Ich mache das nicht immer mit einem Ultraschall, sondern wirklich nur anhand von Laborbefunden. Machst du das immer mit einem Ultraschall noch?
Ewig nicht mehr. Stimmt, als Kind war das viel häufiger so, als ein Jahr, nachdem ich die Diagnose erhalten habe. Ewig nicht mehr. Ist das vielleicht einfach weggespart worden?
Ich glaube, es ist weggespart worden. Also ich glaube, solange man so einen unauffälligen Befund hat, und das haben wir ja anscheinend beide, ist es so, dass man das dann wahrscheinlich nicht schallt. Aber was ich wirklich ewig nicht mehr gemacht habe, ist diese Stimmgabel an den Füßen. Du hast recht, das ist so eine schnelle Belohnung. Das ist so, ich fühle noch was. Aber vielleicht ist es mir deswegen auch am unwichtigsten, weil ich denke, so eine Neuropathie, also ich merke ja, dass ich da noch was spüre. Also ob das jetzt ein Arzt testet oder ob ich selber mal, über Kieselsteine gehe oder über, also ich spüre das ja, dass ich da nicht stumm, nicht abgestumpft bin. Ich habe auch tatsächlich am meisten immer Angst vor den Augen und vor diesem Augenarzttermin. Insofern ist das doch vielleicht für uns beide ein Vorsatz, das jedes Jahr zu machen. Ich muss die Füße wieder aktivieren. Wir beide können uns mal erkundigen, ob man die Niere nicht auch schallen sollte, zumindest mal alle 5 bis 10 Jahre, weil wäre ja vielleicht doch relevant für uns. Also das ist doch auch schon mal ein guter Vorsatz. Hast du
sehr
sonst
guter
noch
Vorsatz
einen Vorsatz?
Ist notiert. Ich möchte meine Zeit im Zielbereich verbessern. Ich habe die im vergangenen Jahr schon deutlich steigern können, bis ungefähr bei 70% im Zielbereich. Ich kenne ja aber auch Menschen mit Diabetes, die sind jenseits der 90. Ich hätte gerne so einen Wert um die 75 oder 80. Wo bist du? Wovon träumst du, was die Zeit im Zielbereich angeht? Und was hältst du auch für vertretbar, ohne gleich manisch zu werden?
Also du kennst Leute über 90. Erzähl mir was über die.
Ja, die haben halt gar keinen Spaß mehr im Leben und gucken alle 2 Minuten auf die App.
Ist das wirklich so?
Ja, liebe Grüße an, Namen schreibe ich mir jetzt.
Ist das so, dass die wirklich sehr, sehr besessen sind von, das beruhigt mich ja schon fast eher, weil, okay. Ich weiß nicht, ich bin ja auch ein Fan, also gerade in diesem ganzen Thema, über das wir jetzt, was ja viel relevanter wird, ist ja das Thema Longevity, also wie kann man lang leben und alt werden, ohne dass man eben diese ganzen Alterserscheinungen hat, wie kann man also quasi eher eine Präventivmedizin, nicht eine Symptommedizin, sondern wie kann man Healthcare machen und nicht Sickcare. Das finde ich eigentlich auch ganz sinnvoll. Deswegen interessiere ich mich da sehr für. Ich nehme ja auch sehr viele von diesen Supplements und Zusatzstoffen. Ich mache sehr viel Kraftsport schon. Ich könnte definitiv an meiner Ernährung arbeiten. Also ich esse viel zu viel Süßigkeiten und Zucker. Ich liebe Schokolade. Und ich glaube, dass eben beim Thema Langlebigkeit spielt immer eine große Rolle soziale Kontakte und mentale Gesundheit. Also klar, wie gut schläfst du, wie gut isst du, aber auch wie mental gesund bist du. Und ganz ehrlich, wenn ich 90% im Zielbereich bin, bin ich meiner Meinung nach mental nicht mehr gesund. Dann bin ich nämlich wirklich sehr, sehr viel damit beschäftigt. Und vielleicht rede ich mir das jetzt schön oder eben schlecht und rechtfertige das, dass ich mich manchmal nicht darum kümmere und dass ich das außer Acht lasse und dass ich diese Gluco-App noch nicht mal installiert habe, was ich jetzt gleich tun werde. Aber ich glaube, für meine Psyche wäre das extrem belastend. Ich glaube, realistisch wäre für mich auch sowas zwischen 70 und 85, sagen wir mal 80%. Also mit 80 wäre ich sehr glücklich, mit 70 wäre ich okay, alles unter 70 fände ich enttäuschend.
Ja, okay. Dann haben wir ein ähnliches Ziel. Wir sehen uns in einem Jahr wieder, dann vergleichen wir die Prozentzahlen. Ja. Bei mir ist das aber auch verbunden mit einem weiteren Vorsatz. Ich möchte weniger unterzuckern, seltener unterzuckern. Das habe ich ja, wie bereits gesagt, früher tatsächlich recht häufig getan. Mittlerweile geht es etwas besser, aber ich möchte den Anteil der Unterzuckerung noch weiter reduzieren. Bin momentan bei 1%. Das ist jetzt gar nicht so schlimm, aber dennoch, wenn zweimal am Tag der Unterzuckeralarm piepst, selbst wenn nur für ein paar Minuten, dann ist es, glaube ich, immer noch zu viel, sagen zumindest Ärzte, mit denen ich gesprochen habe. Man sollte die Rate deutlich senken. Du bist so gut wie nie unterzuckert.
Warum genau? Also sagen die Ärzte auch wegen des Augenlichts und so und wegen dieser Schwankung? Oder geht es da auch mehr um die Psyche, dass eben der Unterzucker dich einfach stresst?
Es geht zum einen um diese Achterbahnfahrt, um die Schwankung aus der Unterzuckerung mit einer Überzuckerung, daraus wieder eine Unterzuckerung etc. Und das andere ist die Wahrnehmung. Wer häufig unterzuckert ist, nimmt dann den Unterzucker nicht mehr richtig wahr, was natürlich bei Autofahrten oder vielleicht auch beim Schwimmen oder in anderen Situationen richtig gefährlich werden kann. Und habe ich selbst erlebt früher, dass ich manchmal bei Werten so um die 15 oder 20 Milligramm pro Deziliter, also das war ja quasi kaum mehr messbar, muss man vielleicht jetzt noch nicht mal in Millimole übersetzen, quasi kurz vor der Ohnmacht, dass ich das gar nicht gespürt habe und trotzdem weitergearbeitet habe und so weiter. Ja, das hatte ich tatsächlich nicht immer, aber solche Situationen gab's. Und das ist jetzt zu gefährlich. Das möchte ich nicht mehr, möchte ich mir nicht zumuten. Deshalb lieber weniger unterzuckern und mehr im normalen Bereich bleiben. Das ist ein großes, hehres Ziel. Mal schauen, ob es gelingt. Hat dann ja mit vielen Punkten zu tun.
Also was hast du nicht mehr richtig gespürt? Ab welchem Wert oder was war der niedrigste Wert, den du nicht gespürt hast?
Das waren, glaube ich, 20 Milligramm pro Deziliter.
Das hast du nicht gespürt?
Das habe ich nicht gespürt.
Also 20 Gramm war, glaube ich, das niedrigste, was ich jemals hatte. Oder 21. Mhm. Das hatte ich vielleicht zweimal oder dreimal in meinem Leben.
Ja, also um die ein Millimol für alle, die Millimol sprechen. Also das ist quasi nicht mehr existent. Also wirklich wenig. Deshalb lieber weniger Unterzuckerung und sich damit auch nicht guten HbA1c erkaufen. Das habe ich auch jahrelang gemacht, quasi hohe Werte mit niedrigen Werten kompensiert, sodass am Ende ein guter Mittelwert rauskam. Das habe ich lange hinter mir gelassen, aber an alle Candys da draußen, die das machen, ich kann das nicht empfehlen.
Wie waren denn deine HbA1c so? Hattest du mal einen richtig hohen?
Die waren immer gut. Die waren so um die 6,7, 6,8, 6,9, 7,0, 7,2 war, glaube ich, mal das Schlechteste oder so. Aber eben, es war eben dieser blöde Kuhhandel. Ich hatte hohe Werte, die ich dann mit niedrigen Werten kompensiert habe. Deshalb ist ja diese neue Formel Zeit im Zielbereich so viel besser.
Viel wichtiger.
Gibt mir so viel mehr Einblick darin, wo ich wirklich stehe.
Ja, also ich habe 7,2 ist für mich ein super HbA1c. Insofern bin ich da ganz anders als du. Ich war jahrelang über 8, also gerade bevor es diese tollen Pumpen- und Glukosesensoren, also diese dauerhaften Sensoren gab am Körper. Ich habe manchmal keinen Bock zu messen, mich zu pieksen. Mhm. Jetzt bin ich gerade unterwegs, es nervt. Es war wie so ein lästiges kleines Geschwisterkind, was man so als Teenager dabei hat und wo man mit den Coolen spielen will und der Kleine sagt, ich muss aber mal aufs Klo. Also so, wo man einfach, also ich war unfassbar ignorant und nachlässig und durch diese neuen Sensoren und diese Apps und diesen Überblick und diese, das hat ja fast so eine Gamification, auch wenn das natürlich kein Spiel ist. Aber ne, man hat eine App, die man öffnet und man kann auch sehen, deswegen ist das töricht von mir, dass ich diese Gluco-App nicht habe, weil du natürlich durch diese Zeit im Zielbereich, das ist ja auch wieder, das kann auch wieder einen Ehrgeiz triggern. Ich meine, nicht umsonst haben Leute irgendwie diesen Ora-Ring oder dieses Whoop-Band oder so eine Apple Watch, weil sie wahrscheinlich auch allein durch die Tatsache, dass sie überwacht werden, schon mehr im Zielbereich sind und eben sagen, ich gehe dadurch früher ins Bett oder ich trinke weniger, weil ich einfach das Feedback kriege von meinem Gerät, von meinem Gadget, dass ich schlechter schlafe, wenn ich Alkohol trinke und so. Und dasselbe gilt ja auch für uns Menschen mit Diabetes. Du siehst einfach in dieser App, die kann dir sehr deutlich sagen, wann, das macht ja die Freestyle Libre App zum Beispiel auch super. Die sagt dir genau, wie viel Zeit hattest du im Zielbereich. Die gibt dir, also, da hast du so ein Diagramm, da siehst du auch genau, wo du bist und so. Und du hast auf einen Blick, es kann auch frustrierend sein, aber du hast einen sehr schnellen Überblick. Und das, glaube ich, macht mehr Spaß als noch vor 15 Jahren oder 10 Jahren, wo man irgendwie so da, ah, jetzt unsexy, dieses Teststreifen rausholen, mich piekst, dann blutet's, dann tut's weh. Also, ja. Ich glaube, die psychische Hürde, auch wenn dieser Pieks nicht wirklich weh tut, aber es ist eine andere Hürde. Du musst aktiv etwas tun. Und das hält dich psychologisch davon ab, es zu tun. Und ich habe einfach jahrelang mich manchmal eben nur 2-3 Mal am Tag gemessen.
Das ist verdammt wenig.
Ja.
Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Nee. Ja, ich kann aber nachvollziehen, dass es mit Arbeit und Aufwand verbunden ist. Gibt es denn abgesehen davon noch einen großen zentralen Vorsatz, den du mit uns teilen möchtest, bevor wir uns mal die Vorsätze anschauen, die die Community da draußen so hat?
Ich möchte an meiner Ernährung noch arbeiten. Also ich möchte den HbA1, und das ist natürlich eigentlich letztendlich alles ein großer Vorsatz, nämlich einfach gesund sein, gesund bleiben. Den HbA1c, der ist im Moment bei mir so niedrig wie, weiß ich nicht, seit 30 Jahren nicht mehr. In der Honeymoon-Phase hatte ich mal einen 5,9er und einen 6,4er. Jetzt habe ich einen 6,9 angeblich. Das ist für mich fast unglaubhaft. Vielleicht liegt es auch an der KI und an diesen neuen Systemen. Aber ich war auch letztes Jahr noch mal bei 8 oder bei 7,8 und so. Das war doch sehr erstaunlich. Also den HbA1c wirklich unter 7 halten oder meinetwegen unter 7,5. Und das eben auch durch Ernährung schaffen. Also nicht dauernd naschen, nicht dauernd diese Süßigkeiten. Ich werde mir jetzt keinen Zucker verbieten, weil ich den liebe. Aber er ist einfach entzündungsfördernd. Ne? Man sagt, diese ganze Inflammation im Körper, das ist einfach ungesund. Wir haben als Menschen mit Diabetes sowieso ein höheres Risiko, ein schwächeres Immunsystem. Wir werden sicherlich auch nochmal eine Folge zu Diabetes und ADHS machen. Sowieso ein höheres Risiko auch für Herzinfarkte, Schlaganfall und so weiter. Also dann muss man ja nicht noch mit seiner Ernährung da auch noch oben drauf kloppen. Also denn, das heißt jetzt nicht, dass ich nur Grünkohl essen werde, aber ein bisschen mehr Kräuter, Pilze, Pflanzen, glaube ich, wäre gut.
Ja, dem kann ich mich anschließen. Vielleicht wissen es schon die einen oder anderen. Ich mache ja auch noch einen anderen Podcast zum Thema Lungen.
Und jetzt die Werbung.
Heute geht es um den Freestyle Libre. Ich liebe diesen Sensor. Er ist klein, er hält lang, inzwischen 15 Tage. Und ich liebe ihn, weil er mit der App auf dem Handy kompatibel ist. Ich sehe auf meinem Handy meine Zuckerwerte, er gibt Alarme ab, wenn ich unterzuckere, wenn ich zu hoch bin. Wie ist es bei dir, Stefan?
Das geht mir ähnlich. Ich benutze ihn auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und hat mich durch so manche kritische Situation navigiert. Ich hatte immer die Werte top aktuell auf dem Telefon.
Ja, vor allen Dingen finde ich das so irrsinnig weit weg, dass ich mich früher noch immer gestochen habe und die Finger waren blutig und die Fingerkuppen taten weh und man hatte überall diese Dinger rumliegen, diesen Müll, diese Teststreifen. Und in der Öffentlichkeit habe ich super oft gedacht, oh, ich messe jetzt lieber nicht meinen Zucker, dann sehen die das, oder im Restaurant ist es unappetitlich. Durch diesen Sensor erspart man sich all das und guckt einfach ganz diskret aufs Handy und hat seinen Wert. Das ist so eine tolle Weiterentwicklung für Menschen mit Diabetes.
Er funktioniert bei mir, wenn ich ihn mitnehme in die Sauna, zum Sport, zum Wandern, zum Schwimmen. Ich habe ihn als wirklich robust und zuverlässig erlebt und dazu ist er auch diskret.
Er ist so klein, ich nehme ihn auch natürlich mit zum Ich dusche jeden Tag mit ihm. Er kennt und weiß alles von mir und er gibt mir noch Auskunft über meine Zuckerwerte. Also eine bessere Beziehung kann ich mir doch gar nicht wünschen.
Apropos klein, der Freestyle Libre 3 Plus ist tatsächlich wie zwei übereinander gestapelte 5-Cent-Münzen.
Ich habe den immer an, auch abends auf Events und so in engen Kleidern. Also es hat noch nie gedrückt oder jemand hat mich drauf angesprochen. Ich finde es einfach fantastisch.
Das Freestyle Libre System ist, um noch ein paar Fakten hier zu droppen, in mehr als 60 Ländern am Start. Es wird eingesetzt von rund 7 Millionen Menschen. Es sind wirklich, wirklich viele. Laura, du bist also Mitglied in einem richtig großen Club.
Vor allem muss man ja auch sagen, dass die Handhabung so wahnsinnig einfach ist. Also ich bin nun wirklich keine Meisterin der Geschicklichkeit, aber auch wie easy man den anbringen kann, einfach mit diesem einen Klick drauf, nur vorher kurz desinfizieren. Das finde ich also zu der Größe auch einfach noch einen Riesenvorteil an dem Sensor.
Der Crystal Libre 3 Plus hält übrigens ganze 15 Tage. 15 Tage Tragedauer. Ich glaube, das ist auch einzigartig.
Und den kann man unverbindlich testen. Man kann ihn bestellen auf www.freestylelibre.de und dann kommt man auch in das Vergnügen und wird so ein glücklicher und fröhlicher Mensch wie Stefan und ich.
Werbung Ende.
Longevity zum Thema Älterwerden. Und da habe ich auch gelernt in den letzten Wochen, dass es darauf ankommt, dass man möglichst 30 Pflanzen pro Woche zu sich nehmen soll. Also verschiedene Pflanzen von der Haferflocke bis zur Kiwi, Leinsamen, Flohsamen, alles. Und das hat wirklich was bewirkt. Seitdem ich das mache und auch zähle, jede Woche 30 Pflanzen zu mir zu nehmen, das hat sich vieles verbessert im Magen-Darm-Trakt.
Ah,
und,
ja?
Und kann das wirklich sehr empfehlen. Es ist gut fürs sogenannte Mikrobiom. Hast du ja, glaube ich, auch schon mal bei dir checken lassen.
Genau.
Ich weiß gar nicht genau, was es damit auf sich hat, aber ich glaube, ein gutes Mikrobiom heißt doch, wir leben länger, oder?
Das ist die Darmgesundheit. Da wird, glaube ich, gecheckt. Das kannst du anhand einer würdelosen Stuhlprobe kannst du checken lassen, was von welchen Bakterien du wie viele hast. Und dann gibt's diese Lactobacillen und irgendwelche säuredrehenden, also Milchsäure. Ne? Da gibt's ja verschiedene. Und du kannst das natürlich auch zum Teil supplementieren. Manche überleben aber nicht. Die dürfen keinen Sauerstoff haben. Und sobald du die in eine Packung tust und die Packung aufreißt, sterben die. Und manche kannst du als Pulver zu dir nehmen und irgendwo reinrühren. Und dann hast du das kennt man ja auch, diese Probiotika und so. Das kann man ja zu sich nehmen, um das zu verbessern. Aber vor allem eben ballaststoffreich essen und so weiter. Das mache ich auch alles nicht. Ich esse zu wenig Hülsenfrüchte. Ich esse keine Leinsamen oder sowas. Und das ist so einfach eigentlich, das umzusetzen und das so ein bisschen zu integrieren. Aber man möchte halt auch nicht so ein besessener, weiß ich nicht, ich denke immer, das Mittelmaß ist vielleicht dann doch richtig, ja. Weil ich bin viel auf Reisen, ich bin viel unterwegs, ich arbeite wahnsinnig viel, ich bin ein lebensfroher Mensch, ich habe viele Freunde, ich mache gern Sport, ich habe 2 Kinder. Also ja, muss ich da jetzt noch jeden Tag und auf jede Geschäftsreise meine Tüte Leinsamen und meine Tüte Hanfsamen und meine Tüte Probiotika und mein Päckchen Supplements und meine Akazienfaser und meine Hülsenfrüchte. Also ich finde irgendwann...
Ja, Laura, ja, aber es ist ja. Ich verstehe das. Das mache ich auch nicht immer auf Reisen. Aber wenn ich zu Hause bin, dann gönne ich mir das.
Ist das noch sympathisch, weißt du?
Na,
okay, aber, also du machst also, das auch nur, wenn du zu Hause bist.
Ich mache es eher so spielerisch, dass ich dann wirklich auch mir es aufschreibe, die ganzen Pflanzen mir aufschreibe und am Ende der Woche dann zähle. Und dann freue ich mich, wenn ich auf mehr als 30 komme, vielleicht mehr als 40 sogar. Und das ist schon eine kleine Freude, weil ich dadurch auch achtsamer mich ernähre. Also ich sehe das momentan gar nicht so als Bürde, sondern eher als Spielerei, die mir immer wieder Freude spendet. Noch. Vielleicht wird es irgendwann manisch. Sag mir dann Bescheid, wenn es zu viel wird.
Ich bin nur neidisch, dass du das durchziehst. Ich muss mir das auch vornehmen. 30 Pflanzen pro Woche. Das schaffe ich niemals. Also da muss man ja...
Das schaffst du bestimmt. Weil wenn du Müsli isst, so mit packst du ein Müsli rein,
Müsli.
Haferflocken...
Ich hasse
okay.
Müsli.
Okay.
Müsli.
Salat. Magst du Salat?
Ja.
Ein Salat. Vielleicht besteht der aus Feldsalat plus Spinat plus... Blattsalat plus roter Salat. Das sind schon 4 Pflanzenpunkte.
Stimmt.
Machst du noch ein paar Körner rein? Richtig. Hast du noch einen?
Paprika, Tomate, Karotte, ja. Gurke.
6, 7, 8, 9.
Stimmt.
Und da kannst du auch quasi noch tricksen, in Anführungszeichen, auch da dann die Akazienfasern drüber streuseln oder Flohsamen, Chiasamen, Leinsamen, was auch immer. Manches schmeckt ja auch einfach nach nichts davon. Manche Ballaststoffe, ist ja das Praktische.
Ja,
sodass
es
auch nicht weiter stört. Und dann hat man sie mit drin. Und du musst ja nur einmal die Woche sowas essen. Und kommst dann sehr, sehr schnell auf deine Pflanzenpunkte.
Das stimmt. Okay, ich
kann das
mit
wirklich sehr empfehlen.
Challenge.
Sehr gut.
Mit.
Bist dabei. Super. Großartig.
Ja, unser Candy. Oder was sind denn die Vorsätze von anderen Menschen mit Diabetes? Und wollen wir mal sagen, ob wir die...
Ja.
Aber das ist natürlich sehr subjektiv, aber ob wir die als sinnvoll und umsetzbar und, sage ich mal, durchführbar erachten oder ob wir sagen, das ist ja völliger Quatsch, wer soll das denn, oder was soll das denn bringen oder wer soll das denn durchziehen? Sollen wir uns die mal anschauen?
Sehr gerne. Also nochmal vielen Dank, liebe Candies. Ihr habt uns auch eure Vorsätze geschickt. Könnt ihr auch weiterhin tun. Wir schauen uns alle Nachrichten an, lesen sie und denken auch drüber nach, ob wir was davon für uns selbst adaptieren können. Ich gehe mal so ein paar durch. Ich will mehr schlafen. Ich will früher ins Bett, denn das soll ja auch den Blutzucker besser im Griff halten. Was hältst du davon?
Wüsste ich jetzt nicht, was das für den Blutzucker bringt, außer dass ich gerne nachts esse und wenn ich nachts schlafe, ist kann erwiesen. Ich natürlich nicht essen.
Ist tatsächlich erwiesen. Wenn du zu wenig schläfst, dann hast du, glaube ich, dann neigst du dazu, Überzucker zu bekommen. Ich habe kurz eine Kolumne darüber geschrieben. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob es nach am Ende zu Überzucker oder Unterzucker führt. Ich glaube, dann ist die Insulinaufnahme erschwert. Ja, dann neigst du eher zu Überzuckerung. Und ich kann mich dem total anschließen. Auch nicht nur aus diabetologischen Gründen. Ich möchte gerne mehr schlafen. Das hilft. Es hilft.
Wie Ende viel der Durchsage. Schläfst du denn pro Nacht im Schnitt?
In schlechten Nächten 4 Stunden und maximal so während der Woche 6. Am Wochenende schlafe ich dann aber auch manchmal 9 oder ja, so um die 9 Stunden und kompensiere das dann, hole das dann ein bisschen auf. Und du?
Ich gehe auch zu spät ins Bett. Insofern nehme ich mir jeden Tag diesen Vorsatz vor und sage, heute aber wirklich mal vor Mitternacht. Ja. Das schaffe ich aber fast nie. Das habe ich jetzt zufällig neulich im Dezember mal einen Abend geschafft, dass ich vor Mitternacht was für mich wirklich, das schaffe ich vielleicht 2-3 Mal im Jahr oder ich bin krank. Und es hat nichts gebracht. Also ich war am nächsten Morgen weder fitter. Erstens lag ich dann, wie ich es auch antizipiert und vorhergesagt hatte, lag ich natürlich dann zwischen 3 und 4:30 wach, weil ich bin um 3 Uhr nachts aufgewacht, weil es einfach zu früh für mich war. Und ich war am nächsten Abend, vielleicht auch durch dieses Wachliegen, genauso müde, fertig oder wie auch immer du es nennen möchtest. Insofern, ja, weiß ich nicht. Aber im Grunde genommen ist es richtig, etwas früher ins Bett zu gehen. Ich gehe immer viel zu spät ins Bett und man sagt ja auch, das ist einfach für den Biorhythmus, also ne, wann fängt die Leber an, wann schüttet der Körper Cortisol aus und so. Es ist einfach, der Schlaf vor Mitternacht ist angeblich der bessere Schlaf. Und deswegen sicherlich vielleicht einmal die Woche das zu schaffen, ist gut. Aber für mich, ich halte es für fast nicht umsetzbar für mich.
Aber wenn dir Longevity wichtig ist, also langes, vitales Leben, dann solltest du mehr schlafen, habe ich gehört. Denn Schlaf hat eine Auswirkung auf die Lebenserwartung.
Natürlich, Schlaf ist super wichtig. Es gibt ja auch so Freaks, ich meine dieser Brian Johnson oder so, diese Gurus auf dem Gebiet, der geht glaube ich jeden Abend um 20 Uhr ins Bett und steht um 4 Uhr morgens auf und sagt, er hat halt seine 8 Stunden und dann isst er aber auch nur bis 12 Uhr mittags überhaupt eine Mahlzeit, weil er sagt, dann hat er Intervallfasten und so. Also man kann es auch übertreiben, wie lebenswert ist mein Leben noch, wenn ich um 20 Uhr gar nicht ins Bett gehen. Entweder arbeite ich dann noch oder ich bin mit Freunden oder irgendwo eingeladen auf einen Geburtstag oder was meistens der Fall ist, wenn ich zu Hause bin, sind meine Kinder um 20 Uhr noch wach und ich bringe die ins Bett und schmus mit denen und lese denen eine gute Nachtgeschichte vor und ich habe überhaupt erst ab 9:30, sage ich mal, Feierabend, also den Abend für mich, da kann ich ja nicht sofort ins Bett gehen, dann habe ich ja gar nichts mehr, wo ich Sachen erledigen kann oder mal eine Serie schauen, Buch lesen, was weiß ich, irgendwas hier rumräumen. Also ehrlich gesagt, es ist für mich nicht darstellbar. Und meine Mutter ist relativ alt und noch super fit, also die ist 72, die geht jeden Tag schwimmen, die macht Sport. Die geht auch immer nach Mitternacht ins Bett. Bin ich jetzt glücklich, wenn ich um 22 Uhr das Licht ausknipse? Das ist mir irgendwie auch zu, weiß ich nicht, super, dann führe ich ein langes Leben, aber...
Das ist richtig leidend aus, lernst du davon... Ja, richtig, du leidest gerade richtig. So, wenn, bei der Vorstellung, dass du mal pünktlich ins Bett gehst, das ist, Laura, ja. Das ist auch interessant.
Meine FOMO ist auch ein bisschen krankhaft, weil ich verpasse ja nichts um 1 Uhr nachts. Passiert ja meist nichts, außer auf, vielleicht noch auf einer Party.
Das ist ein Vorsatz auf jeden Fall, dem ich mich anschließe.
Der Vorsatz ist toll, aber er birgt auch Risiken und er birgt auch Verzicht. Also er bedeutet... Für mich ist immer im aktiven Tun ein schönerer Vorsatz als im passiven Unterlassen. Also wenn du mir sagst, mach mehr Sport, ist das etwas, das finde ich gut. Das gibt mir Lebensqualität, da gehe ich wandern, dann bin ich an der Luft, da gehe ich Radfahren, da gehe ich schwimmen, was auch immer. wenn mir jemand sagt, unterlasse, also geh früh ins Bett im Sinne von verzichte auf deinen Abend, unterlasse etwas und der Gewinn ist aber, dass du mit 75 fitter bist, das ist mir eine viel zu späte Belohnung dafür, dass ich keinen direkten Reward kriege. Also verstehst du, vom Sport, das spüre ich direkt danach. Aber ob ich jetzt früh ins Bett gehe, vielleicht ist das Quatsch.
Mir ist gerade noch eine Frage gekommen zu dem Punkt mit den Ärzten von eben und Ärztinnen. Gehst du denn alle 3 Monate, wie vorgesehen, zum Diabetes-Check?
Nein.
Bald zum Beispiel deine Diabetologin oder Diabetologen?
Nein, du?
Ja. Machst du nicht? Wie oft gehst du dahin?
Nein. Frag mich nicht.
Ich glaube, wir müssen gleich ein gute Laune-Thema für dich bringen. Du siehst gerade.
Du bist, ich kriege also voll die Depression. Ich fühle mich so scheiße.
Warum machst du das nicht, wenn ich frage? Ne?
Ja, ich habe die App nicht, ich kümmere mich nicht. Ich habe meine Diabetologin, das ist nicht mehr in Frankfurt, deswegen war ich da ewig nicht mehr. Die macht immer nur Ferndiagnose. Du hast ja recht. Also ja, ich mache eigentlich alles falsch.
Nein, so sieht's auch nicht. Aber also vor allem steht es mir gar nicht zu, das zu beurteilen. Nur, wie soll ich sagen, ich habe auch schon mal gehört von Diabetologen aus anderen Ländern, mit denen ich gesprochen habe, dass das deutsche System eigentlich zu streng sei. Dass es gar nicht notwendig ist, dass man alle 3 Monate zum Diabetes-Check gehen würde, sondern das könnte man auch seltener eigentlich machen. Oder man macht die Laborwerte zwar, vielleicht bei seinem Hausarzt, aber man muss nicht immer dieses große Gespräch führen eigentlich. Das könnte man auch seltener machen oder auch mit Telemedizin, mit der sogenannten, also über ein Telefonat oder ein Videotelefonat.
Das mache ich.
Das kann man ja durchaus nochmal hinterfragen, aber so regelmäßig einmal gemeinsam auf die Werte gucken, das hilft mir schon. Ich war jetzt gerade vor ein paar Wochen wieder bei meiner Diabetologin und auch wenn ich dann denke, ich habe doch alles im Griff, das ist Zeitverschwendung, am Ende gehe ich dann doch immer mit ein paar Informationen raus, die ich vorher noch nicht hatte.
Ja, zum Beispiel, was hat der Termin jetzt gebracht?
Zum Beispiel, dass ich... Zum Beispiel,
muss ich jetzt mal so ketzerisch fragen, ja.
Ja, kannst du auch gerne. Zum Beispiel kannst du fragen, ob ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Zum Beispiel habe ich beim letzten Mal erfahren, dass ich bei Unterzuckerungen die Kohlenhydratmengen nicht in den Sensor eingeben soll, die ich dann zu mir nehme, weil die Pumpe sonst automatisch dann das Traubenzucker und so weiter, die Banane, die ich gerade zu mir genommen habe, dann wieder runterspritzt. Hätte ich vielleicht auch anderweitig die Information bekommen können, habe ich aber von meiner Diabetesberaterin erlangt. Und vielen Dank, liebe Frau Giere. liebe Grüße.
Aber das habe ich noch nie ohne im Sie Leben gemacht. Wie kommst du denn darauf bei einer Unterzuckerung? Deine Kunde, das ist doch klar, dass du. Ich kenne keinen anderen Diabetiker, der das macht. Also das finde ich jetzt.
Nimm dich das bitte auch nicht zum Vorbild. Auch ich mache manchmal Fehler, Laura. Kannst du das vorstellen? Kannst du dir das vorstellen?
Nein, aber wie kommt man denn darauf? Weil du gibst da nur Werte ein, die du berechnet haben willst. Du willst doch dafür gerade kein Insulin abgeben. Wieso sollte ich die dann eingeben?
Ich dachte, es sei gerade gut, dass die Pumpe, das System, also dieser Algorithmus oder die KI, dann weiß, was ich gerade tue, damit sie dann sieht, der Stefan hat Unterzucker und der Stefan tut was dagegen. Dann mache ich jetzt nichts oder irgendwas anderes. Und dann geht's gleich weiter im Programm. Ich dachte, dass die KI bräuchte solche Informationen. Sollte mich vollumfänglich kennenlernen.
Ich glaube, nein.
Machen wir weiter mit den Vorsätzen von unseren Candies. Ich möchte noch selbstbewusster mit dem Diabetes umgehen. Das schrieb uns Felix aus Berlin. Er schrieb, ein bisschen mehr Self-Awareness, also Selbstbewusstsein mit dem Diabetes und auch nach außen gehen. Und vielleicht sogar sich mit der Diabeteswelt vernetzen, nach dem Motto Diabetiker aller Welt, vereinigt euch. Wie geht's dir damit? Spielt das eine Rolle für dich?
Naja, für mich, ich fühle mich gerade auch durch unseren Podcast und durch Social Media, ich folge da einigen Accounts, ich gehe auch auf, also wenn ich das schaffe, gehe ich ja auf Events, wir haben uns ja auch letztes Jahr ein paar Mal getroffen. Oder man war da auch, wir waren auch mit unserem Live-Podcast auf einer Bühne. Ne? Also ich glaube, ich fühle mich nicht der Community nicht zugehörig. Ich habe natürlich die meisten Freunde und Familienmitglieder haben keinen Diabetes bei mir. Ich finde den Vorsatz schön und ich finde es auch wichtig für uns, dass wir uns eben vereinigen und austauschen. Und wenn du zum Beispiel sowas schilderst wie eben mit deinem, du gibst deine Zuckerwerte da ein, dann hätte ich dir das auch sagen können, ohne einen Arzt wahrscheinlich, vielleicht hättest du mir nicht geglaubt. Gleichzeitig macht es mir aber auch, es setzt mich, ich hatte eben nur kurz schlechte Laune, weil es mich halt unter Druck setzt, weil ich denke, krass, der Stefan macht das alles so vorbildlich und er hat ja recht, ich muss mir jetzt im Quartal Q1 einfach einen Termin bei der Diabetologin machen und das stimmt und ich kann das nicht immer so ignorieren, ja, da kümmere ich mich drum, wenn ich wieder Zeit habe und jetzt passt es gerade nicht und wie du sagst, man denkt auch vorher, ich weiß das doch alles, das bringt doch eh nichts. Also was ich schon natürlich regelmäßig mache, sind Labor, also ne, dass ich mein Blut checken lasse beim Hausarzt, weil ich einfach wissen will, wo ist die Niere, wo ist der HbA1c und so weiter, habe ich einen Eisenmangel oder sonstiges. Das mache ich schon, aber dieses schlechte Gewissen und ich glaube, da allein für sowas hilft die Community, dass man sich Tipps gibt, dass man eben sagt, das ist ein Lifehack von mir oder geh doch mal wieder oder warum hast du deine Füße nicht untersuchen lassen oder hast du den Augenhintergrund gemacht oder versuch doch mal als Sport, ist vielleicht, weiß ich nicht, langsamer Ausdauersport besser als HIIT-Training oder so. Also ich glaube, diese Community kann einem enorm helfen. Erfahrung von anderen.
Es geht mir mittlerweile ähnlich. Früher habe ich das komplett abgelehnt. Ich habe früher das wirklich, so all diese Berufsdiabetikerversammlungen komplett gemieden und war mir alles viel zu viel Selbstbeschäftigung. Mittlerweile habe ich aber auch einfach coolere Diabetikerinnen und Diabetiker kennengelernt. Vielleicht liegt es auch daran, also mit denen ich mich mehr in Verbindung setzen kann. Also einige kennst du ja auch, die gerade auf den Veranstaltungen, es gibt ja so viele beeindruckende Beispiele von, wo man wirklich auch was lernen kann. Und das, wenn es nicht nur eine negative Selbstbeschäftigung ist, dann bin ich sofort dabei. Ja, dann vernetze ich mich gerne mit der ganzen Diabeteswelt.
Insofern Vorsatz 10 von 10.
Yes, da sind wir dabei.
Aber ob er dann wirklich hilft, wie gesagt, das kann auch stressen, so wie du mich jetzt gestresst hast, weil ich denke, Scheiße, ich muss meinen Termin ausmachen. Aber es ist ja gut, am Ende ist das Ergebnis gut, aber es stresst mich.
Was hältst du von folgendem Vorsatz? Ich nehme mir vor, mich regelmäßiger über Kleinigkeiten zu freuen, die ich beim Diabetes gut mache. Also Selbstanerkennung statt Fehlerfokus.
Sehr guter Vorsatz. Bringt vielleicht nicht etwas für einen besseren Zuckerwert oder für eine Zeit im Zielbereich, aber bringt sicherlich was für die Psyche und für die mentale Gesundheit und für den inneren Kritiker und die Strenge und dass man dauernd das Gefühl hat, man hat versagt, man hat sich wieder nicht gekümmert genug oder man hat wieder einen schlechten Wert. Also ich glaube, das ist eine schöne Idee und die ist ja auch ganz einfach umzusetzen. Also die kostet ja nichts.
Ja, aber ich glaube, ich muss mich daran auch wirklich erinnern. Ich glaube, ich werde mir da eine Erinnerung im Kalender setzen, damit ich das mache. Denn sonst bin ich ja doch, also gerade als mit dem Diabetes bin ich eher defizitorientiert, muss ich zugeben.
Ja.
Und ärgere mich dann. Ich kann mich ja manchmal wirklich ärgern, eben auch, weil es diese kleine Unterzuckerung hatte vor unserer Aufnahme hier. Schießen ja auch sofort die Selbstvorwürfe in den Kopf. Warum habe ich das eben so gemacht? Warum habe ich so viel Insulin abgegeben? All das ganze Programm fährt dann ja sofort wieder hoch und ich möchte dann bewusst ein Programm dagegen setzen, dass ich mich dann auch mal mehr auf die Schulter klopfe, wenn man etwas gut klappt. Ja, also bin da auch dabei bei diesem Vorsatz, den teile ich. Nächster Vorsatz. Ich glaube, vielleicht hast du damit weniger zu tun. Für mich spielt es auch eine Rolle. Ich möchte abnehmen, ein paar Kilo.
Hä, du bist doch total schlank, Stefan. Wo willst denn du abnehmen?
Das war mal so. Ich habe tatsächlich letztes Jahr 7 Kilo zugenommen. 7 Kilogramm in einem Jahr. Und die, sagen wir, 6 würde ich gerne wieder abnehmen. Ein zusätzliches Kilo darf bleiben.
Sieht man aber 0 in deinem Gesicht. Also du siehst genauso, nee.
Findest du? Ich finde gerade im Gesicht nehme ich als erstes zu. Aber das.
Ja, ich nehme mich eigentlich auch, aber ich sehe es nicht. Okay, nee, den Vorsatz habe ich nicht.
Und jetzt kommt Werbung.
Laura, was hast du eigentlich für ein Verhältnis zu Dextro Energy?
Ich führe schon seit 30 Jahren, seit ich Diabetes habe, eine sehr enge Beziehung zu dem Traubenzucker von Dextro Energy und auch den anderen Produkten, weil sie mich sehr oft aus Unterzuckerung gerettet haben. Wie ist es denn bei dir? Das ist doch für Unterzuckern das Praktischste. Die sind klein, die sind handlich, die kannst du genau dosieren. Du weißt, wie viel du nehmen musst. Du bist zittrig, du kannst sie immer in der Handtasche haben, oder? Also ich finde es super.
Passt auch in die Hosentasche. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich auch gerne mit auf meine Reisen ins Ausland. Ist wirklich ein super Helfer, dann wenn es brennt.
Ich finde auch gerade beim Sport ist es praktisch. Also ich nehme die mit, wenn ich joggen gehe, wenn ich wandern gehe, wenn ich Skifahren gehe. Sobald du merkst, ich werde zittrig, oh Gott, ich unterzuckere, zack, Dextro Energy und dir geht's sofort wieder gut.
Manche sind ja dann auch mal der Traubenzuckerwürfel so ein bisschen überdrüssig. Deshalb gibt's von Dextro Energy auch Auswahl. Es gibt die Energy Gums. Es gibt auch die Dextrose Drinks. Das sind so kleine Päckchen mit 50 Milliliter Inhalt.
Die finde ich super zum Beispiel. Die habe ich immer beim Skifahren dabei. Das ja? sind so kleine, ja, so kleine Paketchen. Das machst du einmal, da drückst du nur drauf, quetscht das in den Mund, das schmeckt gut. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm zu schlucken und dabei zu haben.
Das Beste für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt ein besonderes Angebot. Unter dextro-energy.com könnt ihr einen Rabattcode einlösen und 15% sparen im Onlineshop von Dextro Energy. Einfach mit dem Rabattcode CANDYDIARIES15. Geschrieben wird das CANDYDIARIES15. Alles zusammen und das im Onlineshop.
Und zack, habt ihr die nötige Energie und alles für die Unterzuckerung.
Den Link zum Onlineshop findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Ende Werbung.
Nö. Ich mache viel Sport. Das soll auch so bleiben. Das mache ich aber auch vor allem aus Longevity-Aspekten und aus psychischen Aspekten, weil es mir einfach gut tut. Ich mich immer nach dem Sport besser fühle als vor dem Sport. Ich einen sehr niedrigen Blutdruck habe. Mir das einfach total gut tut, mich zu bewegen, abnehmen oder was weiß ich. Definierter Aussehen ist dabei auch nice und schön. Und mir geht es aber dann nicht ums Abnehmen, sondern wie gesagt ums Definiert. Also ich finde, du kannst auch mehr wiegen und trotzdem besser aussehen. Und es gibt ja auch das sogenannte Skinny Fat und so. Also du kannst auch schlank sein und trotzdem sieht es nicht gut aus. Insofern finde ich einfach, Muskeln spielen dabei eine Rolle und spielen ja im Übrigen auch für unseren Alterungsprozess eine sehr große Rolle. Insofern glaube ich, ja, es geht eher um die Muskeln, die Kraft gehen, die Ausdauer. Ja. Was macht der Puls? Wie viel Griffkraft habe ich? Kann ich eine Kniebeuge halten? Kann ich einen Liegestütz? Kann ich mich selber irgendwo hochziehen? Ich glaube, darum geht es dann mehr als um die 2 Kilo. Aber klar, Übergewicht ist auch ungesund. Also natürlich, aber du bist jetzt nicht übergewichtig, würde ich mal sagen.
Ja, vielen Dank. Aber auch wenn das Thema dich jetzt nicht so sehr betrifft, können wir vielleicht doch ganz kurz bei den Diäten verweilen. Weil ich glaube, für viele Menschen da draußen, für viele Candys spielt das womöglich gerade jetzt zum Jahresanfang, nach Weihnachten etc. Letztes Mal haben wir über die Völlerei gesprochen. Durchaus eine Rolle.
Ja.
Welche Diäten hältst du denn für sinnvoll, wenn man Diabetes hat? Da gibt es ja auch ein paar Ausschlüsse, wie ich recherchiert habe.
Also, ich glaube, was man ja, glaube ich, leider wirklich nicht machen darf, das weiß ich auch nicht, ob ich das durchziehen könnte, aber es gibt ja dieses Heilfasten, ja, also dass man wirklich, was jetzt gar nicht so sehr eine Diät ist, sondern mehr auch so eine Entschlackung, Entreinigung, Detox, wie auch immer das heißt. Und das soll ja unfassbar gesund sein und die Leute haben da auch so Hochgefühle und so weiter und das leert ja diesen ganzen Müll aus den Zellen, die werden ja abtransportiert und so weiter. Das, glaube ich, darf man als Diabetiker einfach nicht, also wie soll das
gehen? Was genau macht man da?
Da fastest du einfach eine Woche. Da isst du gar nichts, sondern trinkst, glaube ich, nur Brühe und Tee.
Ja.
Und das geht, glaube ich, gar nicht, weil klar, sobald du unterzuckert bist oder irgendwas, also weiß ich auch nicht, ob ich das durchziehen könnte. Was, glaube ich, ja gut ist, ist Intervallfasten. Das ist für Menschen mit und ohne Diabetes, glaube ich, sehr gesund. Diese 16:8, das schaffe ich aber auch nicht. Was ich manchmal schaffe, ist irgendwie 10:14, dass ich irgendwie 10 Stunden nichts esse. Dann gibt's ja noch die ketogene Diät, die ist sicherlich gut für Diabetiker, weil sie ja darauf basiert. Oder nee, du schüttelst schon den Kopf, erzähl.
Ja, ich habe recherchiert, dass gerade die strengen Keto-Diäten, also Keto ist ja das, wo man einfach nur Fleisch isst, ne? Oder?
Mhm.
Viel Fleisch und an keine Kohlenhydrate. Das,
genau.
Dass das nicht so gut ist, weil das Ketoazidose-Risiko steigen soll. Und das sollte man eigentlich nur machen, wenn man es wirklich von einem Arzt begleiten lässt. Beim Intervallfasten wiederum gab es auch Warnungen. Ich muss aber sagen, ich habe mit Intervallfasten echt gute Erfahrungen gemacht. Ich finde Intervallfasten so wunderbar. Manche nennen es ja auch das intermittierende Fasten. 16 Stunden lang nichts essen, 14 gehen auch. Also je mehr, desto besser. Aber 16 Stunden hat man ja immer wieder so gehört, 16 Stunden nichts essen, in anderen 8 Stunden kann man eigentlich essen, was man will. So habe ich es zumindest gedeutet. Und das Praktische daran ist, 8 Stunden gehen ja schon beim Schlaf quasi drauf. Und dann muss ich quasi noch 8 weitere Stunden fasten. Das gelingt mir ganz gut, weil ich morgens ohnehin kein großes Hungergefühl verspüre, keinen großen Appetit. Und dann fange ich gerne erst nachmittags an zu essen oder so um 14 Uhr, 13 Uhr, je nachdem, wann ich am Abend zuvor zum letzten Mal in die Chips-Tüte gegriffen habe. Damit kam ich das letzte Mal wirklich runter und konnte mein Gewicht auch dann lange, lange halten. Und im Jahr 2025 war das irgendwie nicht mehr ganz so möglich und ich habe viel öfter gefrühstückt. Und ich glaube, das sind auch die 6 Kilo. Es können nicht die Lebkuchen gewesen sein und die ganzen Süßigkeiten, die ich zu mir genommen habe. Das waren nur die Frühstücke, die ich letztes Jahr zu mir genommen habe.
Natürlich. Wobei es ja auch heißt, es gibt ja auch solche und solche Theorien. Ich glaube, das ist das Schwierige an diesen Diäten. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit und du musst morgens und gerade wenn du dann Sport machst und der Körper braucht was und Energie und Lilalu und lieber nach 18 Uhr nichts mehr essen und so.
Geht also, ja auch.
Ich esse sehr gerne abends, deswegen käme das für mich nicht in Frage. Ich finde es auch ungesellig. Also es ist mit meinem Leben gar nicht vereinbar, abends nichts zu essen. Auch mit meinen Arbeitszeiten. Ich halte da auch viel von. Ich halte auch viel davon. Ah, jetzt habe ich den Fachbegriff vergessen, aber eben von diesen toten, kaputten Zellen, die da abtransportiert werden. Also das entsteht halt nur beim Fasten. Du kannst auch einen Tag in der Woche fasten, wenn du es durchziehen kannst. Das könnte ich jetzt auch nicht. Also 24 Stunden nichts essen. Also da gibt's mannigfaltige Möglichkeiten durch eben eine Intervallverlängerung in diesen Prozess der, wie heißt es denn? Naja, du weißt schon. Wir werden es nachtragen oder es werden unsere Kennys uns schreiben. Man setzt da ja diesen Prozess in Gang. Und der ist eben sehr gesund und je länger du fastest, desto besser. Insofern finde ich das Quatsch zu sagen, Menschen mit Diabetes dürfen das nicht. Also das sind auch ehrlich gesagt immer so Warnungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Candies. Es gibt schon Warnungen, da muss ich sagen, das ist wieder so ein übervorsichtiger, altmodischer, medizinischer Ansatz, zu sagen, oh, das Menschen mit Diabetes, das ist vielleicht aus so einer Zeit, wo man irgendwie einmal die Woche zur Apotheke gelatscht ist und den Blutzucker gemessen hat an so einem Riesengerät. Das halte ich für Glukose-Messsysteme, die rund um die Uhr überwachen und Alarme also abgeben, das halte ich für Humbug. Warum soll man nicht Intervallfasten?
Ja, sehe ich ähnlich. Ich werde es machen. Ich werde es euch berichten, wie oft ich dann unterzuckere oder wohin auch immer gleite, in die Ketoazidose. Das ist ja auch nicht besonders schön, wenn dann der Körper irgendwie gar kein Insulin mehr hat. Aber kann ja eigentlich nicht passieren mit der Pumpe und mit dem System.
Eigentlich kann es einen, der Schlauch ist verstopft oder irgendwas. Also Ketoazidosen sind ja für gesunde Menschen sogar wünschens- und erstrebenswert. Deswegen ist es ja eine ketogene Diät, weil das ist eine Fettverbrennungsphase. Und wenn du in einer dann heißt es Ketose, dann ist es eben nicht die Übersäuerung wie bei Diabetikern oder Menschen mit Diabetes, sondern dann ist es eine Ketose. Und da willst du ja reinkommen durch die ketogene Diät, dass du nämlich keine Carbs mehr hast und in dieser Fettverbrennung bist. Also das ist eigentlich erstrebenswert. Wahrscheinlich ist der Grad aber einfach zu schmal zwischen, also für uns trotzdem halte ich eine Low-Carb oder eine kohlenhydratarme Ernährung für überhaupt nicht verwerflich mit Diabetes. Also erschließt sich mir nicht. Ich habe das jahrelang gemacht. Ich mache das jetzt nicht mehr, weil ich damals auch viel mehr noch auf mein Gewicht geachtet habe und auch noch damals mehr wog, weniger Sport machen konnte, gerade auch nach der Geburt und so. Und da habe ich schon versucht, so Pasta und Brot und so zu vermeiden. Inzwischen esse ich das wieder gern, aber das hat mir überhaupt nicht geschadet, proteinreich zu essen und fettreich.
Ich mache mal weiter mit dem nächsten Vorsatz. Wenn du nichts dagegen hast, lass das so stehen, was du gerade gesagt hast. Nicole aus Lüneburg hat uns folgenden Vorsatz geschickt. Ich baue mir eine kleine Diabetesreserve auf. Immer ein bisschen mehr Insulin und Sensoren und Traubenzucker im Haus haben, die lagern und im Kühlschrank aufbewahren oder wo auch immer. Das sei ihr Vorsatz. Wie siehst du das? Ist ja nicht unkritisch, weil das fällt dann ja auch. Dann irgendwann, ne? Dann hat man ganz viel Insulin, das dann irgendwann nicht mehr haltbar ist und man muss es entsorgen. Und es gibt ja auch immer mal wieder so Phasen von des Insulinmangels. Wie siehst du das?
Ich bin auch nicht so ein Prepper. Also ich finde, einen gewissen Vorrat zu haben, ist gut und clever, aber Ich meine, wir kennen es alle. Früher diese Spritzen, diese Pens, diese orangefarbenen, die man für Unterzuckung nimmt, die sind bei mir regelmäßig abgelaufen. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch, aber immer wenn ich Sachen in Massen bestellt habe, weil ich irgendwie dachte, das geht sonst nicht mehr. Ich meine, wie viele Medikamente habe ich auch dann schon, da habe ich gedacht, shit, jetzt habe ich immer die Packung von vorne genommen, die Ibuprofen oder die Aspirin oder was auch immer. Und hinten habe ich gesehen, gut, da sind jetzt 3 abgelaufen und so. Oder man kauft sich 10 Joghurts und isst immer nur den, der vorne im Kühlschrank steht und sieht nicht, die hinten sind abgelaufen. Also das wäre jetzt kein Vorsatz für mich.
Ja, ich muss gestehen, dass das Gegenteil. Ich war mal so ein Prepper. Gerade in der Phase, es gab 2021, 2022 mal so eine Phase, da wurde das Insulin knapp von manchen Herstellern und ich bekam wochenlang keinen Nachschub.
Oh.
Und bin immer wieder zur Apotheke gegangen und es gab dieses eine Insulin nicht, das ich damals benutzt habe. Und das war mir damals eine Lehre. Und dann habe ich dann wirklich gehortet und hatte größere Bestände, gerade an Insulin, und musste dann irgendwann auch eine ganze Ration davon entsorgen. Mittlerweile weiß ich, dass man das ja auch spenden kann, bevor das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist.
Genau.
Man weiß, man braucht das Insulin nicht mehr. Gibt's ja ganz tolle Organisationen, wo man es hinspenden kann. Da wird's dann verteilt. Das ist eine großartige Sache. Ich habe mich da jetzt ein bisschen wieder zusammengerissen und versuche bei meiner Diabetologin wirklich nur das anzufragen, was ich auch brauche, plus so einen kleinen Puffer kann man ja einbauen, soll man ja auch einbauen, aber den kann man schon relativ gut berechnen. Man weiß ja auch aufgrund der modernen Technologie, ne, wie viel Insulin man wirklich braucht und verbraucht so im Schnitt pro Tag im Jahr. Da kann man ja schon sehr gute Vorhersagen treffen. Ist ja eigentlich recht praktisch. Also da würde ich sagen, eher das Gegenteil, nehmt mir vor.
Ja, aber das Problem ist schon, das können wir mal in einer Reisefolge besprechen. Ja. Es ist mir mal passiert, dass wirklich, und das passiert selten, Gott sei Dank, aber mir ist wirklich nicht ein Pod, sondern das Bedienungsgerät damals noch von der älteren Version vom Omnipod ist so abgestürzt und kaputt gegangen, dass ich das nicht mehr bedienen konnte.
Ja.
Und dann war ich in Griechenland und da bist du wirklich aufgeschmissen, weil du hast dafür keinen Ersatz.
Ja.
Du bist dann quasi ohne, du kannst die Pots ja nicht bedienen. Ich hatte zwar genug Pots dabei, aber was nützen die mir ohne das Steuerungsgerät? Ja. Und das ist auch übrigens ein Grund, der mir manchmal genannt wird von anderen Menschen mit Diabetes, die sagen, nee, deswegen spritze ich lieber, da bin ich irgendwie unabhängiger und so. Und neulich dachte ich mal auf einer Geschäftsreise, ich hätte den Pot im Hotel liegen lassen, also das Bedienungsgerät. Und da bin ich auch in Panik verfallen und im Zug und habe alle alarmiert und gesagt, Gott, ich meine, die haben Gott sei Dank einen sehr guten Kundenservice und so. Und habe gesagt, Gott, ich muss jetzt, es ist nicht in meiner Handtasche. Ich habe dann hektisch in der Bahn alles durchwühlt. Ich hatte Schweißausbrüche. Ich habe in meinen Manteltaschen, ich habe gesagt, das gibt es doch nicht. Und dann hatte ich in der Hektik das, Gott sei Dank, dann habe ich auf dem Fußboden der Bahn den Koffer geöffnet und alles durchwühlt. Und dann lag da der Pott mitten zwischen den Klamotten. Also ich hatte den auch in meiner Hektik. Gott sei Dank, aber ich habe dann wirklich gedacht, das ist natürlich... Ach. Deswegen ist das gar nicht so blöd, da Prepper zu sein, weil ein zweites Gerät zu haben, weil wenn es dir wirklich geklaut wird, weil jemand denkt, es sei ein Handy, oder wenn dir wirklich jemand, wenn es dir abhanden kommt oder kaputt geht, ist es überlebenswichtig.
Ja, manche Hersteller bieten das sogar an, dass sie dir ein Zweitgerät mitgeben, kostenfrei teilweise sogar, wenn du auf Reisen bist.
Genau.
Das ist eine gute Sache, habe ich aber bisher noch nie wahrgenommen. Du hast total recht. Eigentlich sollte man sich da genau bei diesem Gerät absichern. Denn wenn es weg ist, dann ist ganz vieles sehr schnell anders und meistens schlimmer und schlechter.
Ja, du musst ja mal überlegen, du hast ja kein langsam wirkendes, du hast ja kein Langzeitinsulin mehr. Du hast ja nur in der Pumpe, hast du ja nur das schnelle Insulin. Das
aber hast du nicht immer was dabei? Quasi noch ein Langzeitinsulin als Pen. Ich habe immer noch Langzeitinsulin und schnell wirksames Insulin quasi als Pen dabei. Immer nur ein Pen, auch nicht in jeder Tasche, ne? Aber wenn ich auf Reisen gehe, zumindest, dass ich
in den Fällen versorgt. Nein, ich besitze gar keinen. Ich habe das gar nicht mehr bestellt. Also so viel zum Thema Ablaufen. Mhm. Ich bin gar nicht mehr Eigentümerin von Langzeitinsulin. Ich habe nur noch das Schnelle in meinem Kühlschrank.
Okay, ich habe immer noch Langzeitinsulin. Also
aber das läuft doch dann immer ab, oder?
Ja, es gibt ja auch mal Situationen, wo ich dann keine Pumpe benutzen kann. Also auch Stichwort Reisen, wenn ich in Ländern unterwegs bin mit einer hohen Luftfeuchtigkeit, dann hält ja manchmal die Pumpe nicht, dann muss ich umsteigen. Oder wenn ich mal in die Sauna gehe. Oder,
das habe ich
oder,
nicht. Ich gehe jeden Tag in die Sauna im Winter mit meiner Pumpe.
Mit der Pumpe. Bei mir ging es auch meistens gut, aber sie ist eben auch manchmal schon abgefallen. Und dann war ich wirklich froh, dass ich den kleinen Pen dabei hatte. Der nimmt ja jetzt auch nicht so viel Platz weg. Aber tatsächlich, wenn er dann ungeöffnet abläuft, also nicht mehr wirksam ist, das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist, dann ist es natürlich ein Grund, ihn wegzuwerfen. Dann hat man ihn am Ende verschwendet, in Anführungszeichen. Genau. Aber diese Sicherheit ist mir schon wichtig. Denn ich möchte.
Hast du da Levemir oder Lantus oder was hast du da?
Ich glaube, es ist. Ich weiß es gar nicht. Das muss ich nachliefern. Ich weiß, weil ich es so selten benutze. Ich glaube, es ist Levemir. Ich muss da nochmal nachgucken.
Also das hätte ich zum Beispiel nicht. Nun muss man aber sagen, wenn dieser seltene Fall eintreten sollte, dass man die Pumpe verliert oder sie geklaut wird und man, dann würde man ja zumindest in irgendeiner Apotheke womöglich zumindest so ein Insulin bekommen. Vielleicht nicht sofort das Bedienung, aber man würde ein Insulin bekommen. Dann müsste man sich halt so über die Nacht helfen, dass man halt sagt, okay, für die Zeit nehme ich einen Pen oder eine Einmalspritze oder was auch immer und zieh mir da Insulin auf, weil du kannst ja nicht in der Nacht alle 2 Stunden aufstehen, um dir dein schnell wirksames Humalog oder Lumief oder was auch immer du da nimmst zu spritzen. Das geht ja nicht.
Ich hatte mal die Situation, dass ich in einer anderen Stadt war und dann kein Insulin mehr hatte. Und dann wollte keine Apotheke mir einfach Insulin geben, weil das ja ein verschreibungspflichtiges Medikament ist. Und die konnten auch keine Ausnahme machen, sagten sie. Und dann musste ich wirklich ins Krankenhaus gehen und habe dort dann von dem Notfallmediziner eine Insulinration bekommen. Er durfte mir das Insulin aber nicht mitgeben. Und dann musste ich quasi meine Reise abbrechen.
Echt?
Und seitdem bin ich auch so vorsichtig und versuche immer Ersatzinsulin dabei zu haben. Das war auch, glaube ich, damals natürlich typischerweise an einem Samstag, wo kein normaler Arzt geöffnet hatte. Und die Heimfahrt war dann auch nicht so weit. Aber es war mir echt eine Lehre. Die Situation im Krankenhaus, um Insulin zu bitten, ist so unangenehm.
Oder es passiert um 3 Uhr nachts, du bist im Hotelzimmer, du denkst, oh, jetzt los. Also im Grunde hast du recht, auch das. Jetzt haben wir doch auch noch einen neuen Vorsatz. Also ich werde mir jetzt vornehmen, A, die Gluco-App überhaupt installieren und nutzen. B, regelmäßige Termine mit der Diabetologin. Und C, ehrlich gesagt, dank dir. Und wir machen noch eine Folge, liebe Candys, zum Thema Reisen mit Diabetes. Mir doch noch mal ein Einmalpen mit wie heißt das denn? Ich weiß schon nicht mal mehr, wie es heißt. Mit dem langsam wirkenden Insulin, also Levemir oder Lantus zu besorgen.
Basal.
Es gibt ja den Bolus und das Basale, dass man sich eben, wenn man auf Reisen ist oder die Pumpe weg ist, selbst zu Hause nervt es ja auch, wenn du das um 3 Uhr nachts fest oder irgendwie du stellst das fest an einem Sonntag und es gibt keine, du musst zur Notapotheke, ist doch besser, du hast so ein Pen im Kühlschrank. Also insofern, danke Stefan für diesen nützlichen Hinweis. Vielleicht hilft er euch da draußen ja auch.
Ja, danke dir und danke euch, liebe Candys, für all die Vorsätze. Schickt uns gerne weitere Vorsätze. Davon kann man ja gar nicht genug haben.
Und Diäten, die bei euch funktionieren.
Richtig, das würde mich sehr interessieren.
Oder Essgewohnheiten, die funktionieren.
Das wäre sehr, sehr hilfreich. Schickt uns alles, was ihr habt. Und ich glaube, jetzt kommen wir leider nicht mehr zeitlich dazu, zu rekapitulieren, wie wir den Skinny Bitch jetzt nennen wollen. Darüber haben wir ja vor ein paar Folgen gesprochen. Wir hatten euch ja aufgerufen, uns Namen zu schicken für das wunderbare alkoholische Getränk, das wir so gerne trinken, weil es den Blutzucker nicht wirklich steigen lässt. Machen wir beim nächsten Mal, Laura, oder?
Ja, unbedingt.
Super.
Das kommt noch. Und wir wünschen euch jetzt erstmal einen tollen Start in den Januar, in das neue Jahr 2026. Teilt uns eure Vorsätze mit und wir hoffen, wir konnten euch vielleicht ein bisschen erheitern, trösten, aufmuntern, mitnehmen, für euch da sein mit dieser Folge, in der es auch für Stefan und mich den ein oder anderen Frustmoment gab, aber auch das ist halt das echte Leben mit Diabetes, so ist es nun mal.
Ein
Man
Auf
muss sich
und Ab.
Leider um sich selber kümmern, das ist belastend, aber wichtig.
Ja, ist so eine schöne Lehre, mit der wir beschwingt in dieses Jahr starten können. Danke, Laura. Ja. Ich freue mich
Danke
aufs nächste
euch.
Mal.
Bis bald. Tschüss.
Candy Diaries ist ein Diabetes-Podcast von und mit Laura Karasek und Stefan Seiler.
Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Freitag auf allen Podcast-Plattformen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und folgt uns. Klickt die Glocke, abonniert uns.
Wenn ihr uns lobt, Kritik schicken möchtet oder eine Sprachnachricht für uns habt mit eurer eigenen Diabetesgeschichte, dann her damit. Nutzt unseren Instagram-Kanal oder schreibt uns eine E-Mail oder eine WhatsApp.
Wenn euch das nun alles zu schnell ging, kein Problem. Dann findet ihr alle Infos, auch unsere E-Mail-Adresse und den Link zu unserem Instagram-Kanal und natürlich auch unsere Sternzeichen inklusive Mond und Aszendent auch in den Shownotes.
Candy Diaries ist eine Produktion von Funke. Moderation Laura Karasek und Stefan Seiler. Produktion Simon Eichinger. Redaktion Alexandra Schaller. Titelmelodie Leo Ebert Klang.